Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich freue mich heute Morgen über meinen ersten Elbertalk-Gast nach der Sommerpause, Pascal Biesenbach. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Pascal, du machst ganz viel, bist vor allem aktiv hier am Arrenberg, deine Wahlheimat. Was gefällt dir hier besonders gut?
Es ist einfach die Straßenzüge, du gehst hier durch und du hast einfach noch diesen wunderschönen Altbauflair. Und es ist was, also jeder, der mal hier durchläuft, sieht, dass Menschen sich auf der Straße grüßen. Und diese Art von nachbarschaftlichem Beisammensein, die kennt man sonst eigentlich nur aus kleineren Städten. Und sowas in der Großstadt zu finden, ist einfach ein Geschenk.
Es war aber nicht Liebe auf den ersten Blick mit Wuppertal insgesamt. Da müssen wir gleich nochmal genauer drüber reden, das machen wir nachher. Dann haben wir noch viele andere Themen. Du beschäftigst dich ja auch beruflich mit dem Thema Ressourcenschonen. Also sprechen wir über das Energiesparen, über Foodsharing hier am Arrenberg. Und die Bundesgartenschau, da bist du nämlich ehrenamtlich tätig. Die Bundesgartenschau soll seit 2031 nach Wuppertal kommen. Du setzt dich dafür ein. Das sind so die Themen für die Stunde im Elbertalk. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir sind im Elbertalk am Sonntag hier bei Radio Wuppertal. Bei mir im Studio ist Pascal Biesenbach. Du wohnst am Arrenberg, gerade schon drüber gesprochen, bist hier im Ehrenamt zum Beispiel tätig. Überhaupt machst du viel in Wuppertal. Dabei musstest du erst lernen, diese Stadt irgendwie zu lieben. So war es am Anfang, oder?
Ja, das ist wohl wahr. Ich bin 2006 das erste nach Wuppertal gezogen. Direkt schön unten auf die B7 in Höhe des Polizeipräsidiums und natürlich jede Nacht die entsprechenden Einsätze. Stickig, ein Dachgeschoss, ne, genau am engsten Teil des Tals. Und ich sag mal, das war jetzt nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick.
Nee, aber wie hat sich das dann geändert? Also gab es da irgendwie den Moment, wo du gedacht hast, ach so schlimm ist es ja hier gar nicht?
Ja, es gab tatsächlich zwei. Das eine ist die Bergische Universität, wo ich mein Studium aufgenommen habe, bei der ich einfach sehr, sehr schnell gemerkt habe, wenn du hier willst, dann bist du auch mehr als nur eine durchrauschende Matrikelnummer. Mhm. Und die Chancen, die dir die Uni dann gegeben hat, das war einfach großartig.
Also du hast dich hier in irgendwelchen Clubs oder so engagiert, hast irgendwie mitgemacht, AGs und was es da so gibt.
Genau, richtig, ja. Und der nächste Schritt war dann tatsächlich das Reinziehen an den Arrenberg. Hm. Das war für mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein Harry Potter-Moment, einmal durch Gleis 9¾ durchgehen. Weil auf einmal ging diese Wuppertaler Welt auf der Quartiersentwickler, der ganzen Initiativen und das war eigentlich der Schritt rein, Wuppertal nochmal aus einer komplett anderen Brille zu sehen. Und da würde ich sagen, das war der Moment, da habe ich mich echt in Wuppertal verliebt.
Wie bist du ans Ehrenamt da gekommen? Du bist ja hier beim Aufbruch am Arrenberg Vorstandsmitglied, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und wie ist das gekommen? Ging das so einher oder warst du erst im Quartier und hast dich dann engagiert, oder?
Nee, sogar genau umgekehrt. Ich war erst ehrenamtlich beim Verein aktiv. Ich hatte Jörg Heinkes durch einen ganz dummen Zufall getroffen
Ein bekannter Name hier in Wuppertal.
Und wir hatten uns, wie soll man das sagen, ich würde mal sagen, höflich gedisst. Mhm. Und darüber hatte er mich eingeladen. Sag mal, komm doch mal vorbei, wir haben da was vor. Und dann habe ich die ganzen Leute hier kennengelernt, die halt gesagt haben, diese ganze Nummer, wir machen mal den Arrenberg klimaneutral. Und ich meine, das vor 8 Jahren, da war natürlich Klimaneutralität noch bei weitem nicht das Thema, was es heute ist. Aber zu merken, die meinen das hier schon ernst, habe ich gedacht, okay, da bleibe ich mal, da bin ich bei. Mhm. Und über den Verein bin ich dann überhaupt erst ans Viertel rangekommen und bin dann auch erst hier hingezogen.
Ja, okay. Hast du es so kennengelernt? Das ist so ein bisschen mit Engagement, das zieht sich so bei dir so ein bisschen durch, dass man dadurch irgendwie an die Leute kommt und auch lernt, sich wohlzufühlen. Ich habe nämlich gedacht, es gibt ja immer noch Stadtteile, die deutlich schlechter aufgestellt sind. Also wenn wir jetzt, also kann man ja so klar sagen, also wenn man weiter in den Osten Wuppertals geht, Arrenberg ist ja schon immer so ein bisschen ja inzwischen Vorzeigeviertel hier in Wuppertal. Mhm. Wird ja auch anderen Städten immer wieder gezeigt. Aber was ist zum Beispiel mit Oberbarmen? Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, wir fühlen uns hier unwohl, aber wir kommen hier nicht weg. Was rätst du denen? Was können die machen?
Also ich würde sagen, eigentlich genau das Gleiche wie in den anderen Quartieren auch. Wenn wir Richtung Oberbarmen gucken, also das, was jetzt Miteinander füreinander Heckinghausen zum Beispiel aufbauen.
Das ist ein anderer Verein.
Genau, nochmal ein anderer Verein. Also eigentlich haben wir in Wuppertal diese ganz wunderschöne Situation, dass sich überall kleine Initiativen gründen. Und ich finde, das ist so die Wuppertaler DNA. Also die Bürgerinnen und Bürger schnappen sich ihre Stadtteile und verändern die. Und ich würde mal behaupten, dass sich in jedem Stadtteil entweder einer findet, dem ich mich anschließen kann, und ansonsten wäre die Devise, ja, gründen und loslegen.
Ja, oder an Arrenberg ziehen.
Also wir hätten bestimmt noch irgendwo auch lauschige Fleckchen hier.
Genau. Also vielen Dank, Pascal, zum Start in dieses Interview. Wir sprechen gleich weiterhören. Erstmal Ed Sheeran. Stop the clocks, it's amazing. Radio Wuppertal hier im Elbertalk. Gleich haben wir es 21:45. Elbertalk ist wieder nach langer Sommerpause. Heute ist Pascal Biesenbach bei mir vom Arrenberg. Vorstand im Aufbruch vom Arrenberg, dem Verein da. Und die haben ja den Stadtteil schon sehr aufgewertet. Wir haben gerade auch drüber gesprochen schon. Es geht dem Verein vor allem um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz und gesellschaftliches Engagement. Das ist im Moment sind es total aktuelle Themen, vielleicht nicht unbedingt so, wie ihr euch das gewünscht habt, kann ich mir vorstellen. Also viele Leute achten jetzt zum Beispiel auf Energie und Ressourcen schon, weil sie sparen müssen. Oder viele Leute nutzen vielleicht auch euer Foodsharing, das ihr ja habt, weil einfach das Geld nicht mehr reicht. Also bemerkt ihr, dass mehr Leute zum Beispiel das Foodsharing jetzt annehmen?
Ja, also das Foodsharing hat sich schon sehr, sehr deutlich entwickelt, vor allen Dingen auch durch einen wesentlich breiteren Teil der Gesellschaft. Es ist natürlich wichtig vom Grundansatz her, dass wir in keiner Konkurrenz zur Tafel stehen, sondern es halt wirklich im Mittelpunkt darum geht, einfach dafür zu sorgen, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Aber natürlich ist es vom System her so, dass getauscht wird oder auch nicht getauscht wird. Also du musst nichts mitbringen, du kannst auch so kommen. Und was man schon merkt, ist tatsächlich, dass es durch breite Teile der Gesellschaft geht. Sowohl, weil das Bewusstsein höher geworden ist, wir können uns eigentlich gar nicht erlauben, Lebensmittel wegzuwerfen, aber auch, weil die Leute einfach schauen müssen, einkaufen ist halt einfach im Portemonnaie belastender geworden, als es das war. Mhm. Und ich glaube, da hat Foodsharing dann auch einfach eine ganz gute, aber ich würde sagen, eine sehr positive Sache, weil es geht halt eben einfach darum, du tust ja was Gutes. Wenn du das mitnimmst, wird es nicht weggeworfen.
Und das ist eben auch für alle. Vielleicht für viele Leute, die damit noch nicht so viel anfangen können, vielleicht können wir es einmal erklären. Also wo kriegt ihr das Essen her und wer kriegt es am Ende wie?
Also wir haben bei uns eine Gruppe, die sich dem Foodsharing widmet, die tatsächlich jede Woche sehr aktiv sind. Also ich muss wirklich sagen, seit über 10 Jahren und ich ziehe da wirklich meinen Hut vor, was die jede Woche stemmen. Denn die machen das alles mit händischer Arbeit. Also die fahren Supermärkte an und ab, kleinere Läden an und ab und kriegen einfach da die Sachen, die aus dem klassischen Sortiment einfach aussortiert werden, weil irgendwo eine Druckstelle ist oder weil vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum gerade heute abgelaufen ist, wo wir ja alle wissen, das ist ja nicht problematisch. Und dann wird es zu uns transportiert. Wir haben im hinteren Teil vom Quartiersbüro haben wir so den Food Hub eingerichtet. Da werden viele andere Sachen gemacht. Da kriegst du auch Sachen aus dem Windrader Tal, ne? Also Bio-Abos sind da mit drin. Und dann ist jeden Donnerstagnachmittag, kannst du zu uns kommen, ziehst ein Ticket. Wir mussten halt auch über Corona ein bisschen gucken, ne, dass wir die Leute...
Dass sich das nicht so knubbelt.
Dass das nicht so knubbelt, genau. Also auch wir mussten logistisch ein bisschen planen. Und dann kommst du rein und bringst entweder auch selber was mit, was du für andere da lässt, weil du zum Beispiel in Urlaub fährst und sagst, pass auf, das kriege ich bis dahin nicht mehr aufgebraucht. Mhm. Oder du kommst einfach und schaust, was da ist und nimmst dann einfach mit.
Mhm. Genau. Und kann da jeder hinkommen oder muss man schon irgendwie am Achenberg wohnen? Wünscht ihr euch das? Ganz egal.
Nein. Also da kann jeder hinkommen.
Okay. Ja. Dann geht's bei euch ja auch ums Thema Energiesparen. Also im Achenberg, aber auch mit deinem Beruf bei der neuen Effizienz hier im Bergischen Städteareck, da arbeitest du an so einem Projekt zum nachhaltigeren Strom, vielleicht auch Strom sparen. Da stehen so Stromzähler in Haushalten und dann wird da geguckt, wann der Strom verbraucht wird. Was bringt das?
Genau, das ist ein Projekt, was jetzt quasi abgeschlossen ist. Das war ein Feldversuch, wo wir mal geschaut haben, ist es eigentlich möglich, Stromverbrauch einfach zeitlich zu verlagern. Der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Ich sag mal, immer dann, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, dann haben wir halt einfach viel grünen Strom in den Leitungen, einfach rein faktisch. Wenn ich genau zu diesem Moment die Waschmaschine anstelle, dann ist der CO2-Ausstoß, den ich damit erzeuge, der ist halt einfach geringer, als wenn ich das zu einer Zeit mache, wo wir halt gerade viel Kohlestrom in den Leitungen haben. Und da die Wuppertaler Stadtwerke halt diese Daten kennen, die wissen genau den CO2-Ausstoß, wie er zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und wie gesagt, das ist zu abstrakt. Können wir das vielleicht in irgendeine Art von, ich sag mal, Ampel- oder Wettersystem übersetzen? Und darüber ist die Energieampel entstanden oder das Energiewetter, was ja auch abgedruckt wird in der Rundschau, was wir veröffentlichen über die Quartiersplattform, also die Achenberg-App. Und daran können Leute einfach sehen, okay, wenn ich noch eine Stunde warte, um die Waschmaschine anzustellen oder die Spülmaschine, dann habe ich einen viel, viel, viel geringeren Stromausstoß, und also CO2-Ausstoß. Und dann haben wir gedacht, das ist doch eigentlich total simpel, weil es geht nur um Verlagerung und nicht immer um dieses kategorische, ich muss jetzt verzichten.
Mhm, aber billiger wird es ja dadurch jetzt erstmal nicht, ne? Das ist jetzt eher das Thema der Nachhaltigkeit, ne?
Genau. Billiger kann es dadurch noch nicht werden, weil wir einfach in Deutschland überreglementiert sind, einfach was Strom und Wärme betrifft. Es gibt ganz, ganz viele Modelle, die wir auch tatsächlich zusammen mit den Stadtwerken durchkalkuliert haben, die möglich wären, das auch an andere Preise zu knüpfen. Dass du also, wenn du viel Grünstrom verbrauchst, auch weniger zahlen würdest. Aber da warten wir, glaube ich, alle noch sehnsüchtig auf Entfesselung von Berlin. Mm-mm.
Kannst du denn in deiner Arbeit irgendwie, hast du da auch Wege gefunden, wie man jetzt ganz praktisch Tipps geben könnte zum Sparen auch? Das ist ja bestimmt, was jetzt viele interessiert.
Ja, es interessiert viele und ich würde sagen, das sind tatsächlich die Klassiker. Also ich merke es bei mir selber, wenn ich durch die Wohnung gehe, ich ertappe mich immer wieder daran, die ganzen Standby-Leuchten. Also wenn man einmal im Dunkeln durch die Wohnung geht, überall da, wo ein kleines Lämpchen an ist, man glaubt es nicht, aber es zieht sich wirklich über die Zeit hinweg doch eine Menge Strom. Das einfach auslassen und ich sag mal, da wo es jetzt uns der Sommer diese Temperaturen beschert, halt zu gucken, kriege ich es irgendwie hin, Wäsche irgendwo aufzuhängen, wo sie schneller trocknet, als den Trockner zu benutzen. Mm-mm. Das sind die Klassiker, aber trotzdem sind sie halt wirksam. Und ein Stückchen weit natürlich zu schauen, welche Geräte kann ich wie anmachen. Jetzt, wenn es in den Herbst reingeht, wird es natürlich auch die Frage stellen, wo kann ich überall Licht vielleicht mal auslassen, ne, oder Heizung vielleicht ein Stückchen runterdrehen. Das sind leider die ganz praktischen Dinge, aber um die geht's am Ende des Tages.
Naja gut, es gibt halt nicht jetzt diesen Traumtipp, den sich alle irgendwie erhoffen und so, das hast du noch nicht gehört, sonst sind halt die Sachen, die man vielleicht auch schon weiß, aber noch nicht so richtig umsetzt. Ne?
Und das ist genau der Punkt, ne? Also die Sachen, die man weiß, tatsächlich in die Umsetzung anbringen.
Naja gut. Im Klimaquartier Arenberg geht's unter anderem darüber, klimaneutrale Quartierentwicklung, aber eben auch sozial gerecht. Das ist ja so, gerade in der Zeit des Kriegs in der Ukraine, der Gaskrise, der Inflation, ist es da jetzt die Lösung, eben nachhaltig zu werden? Also es war ja immer so, dass man dachte, so nachhaltige grüne Ideen, das ist so teuer und aufwendig. Ist jetzt genau der Twist, dass man denkt, so ist es gar nicht? Oder?
Ja, also jetzt kommt natürlich genau der Teil, da muss man sich ehrlich machen. Die Tatsache, dass wir in den letzten vielleicht 10 Jahren die Energiewende ein bisschen haben schleifen lassen, das nimmt uns jetzt einfach Volley. Das können wir uns auch nicht schönreden. Wir werden jetzt einfach von der Realität eingeholt. Energie muss irgendwo herkommen und jetzt hängen wir halt dran. Der Weg muss aber natürlich sein, unabhängiger zu werden und das geht nur durch eine Regionalisierung. Das heißt, wir müssen reinkommen in die Photovoltaik auf dem Dach, die Wärmepumpe im Keller oder eben, wir kennen es in Wuppertal, die Fernwärme. Auch wenn wir da natürlich jetzt gerade die Herausforderung haben, dass die notgedrungen auch im Preis gestiegen ist. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt stärker mit den Eigentümerinnen von Immobilien auseinandersetzen. Wir haben dazu eine neue Plattform gegründet, energiequartier.io, wo wir sagen, hier, liebe Eigentümer, könnt ihr gucken, welche Möglichkeiten habt ihr, bei euch am Objekt das so zu entwickeln, dass ihr mit weniger, ich sag mal, importiertem Gas auskommt und Co. Und das ist natürlich was sich dann auf Strecke auch für die Mieterinnen und Mieter deutlich spürbar macht. Denn am Ende müssen wir gucken, dass das, ich sag mal, sozial verträglich gestaltet wird.
Sag nochmal kurz die Seite, habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen.
www.energiequartier.io.
Vielleicht interessiert das jemanden von euch, dann könnt ihr uns auch nochmal anschreiben. Wir schreiben euch das gerne. Pascal Biesenbach ist bei mir. Wir sprechen nach halb weiter, dann switchen wir das Thema ein bisschen und dann geht's noch um die BUGA, die Bundesgartenschau in Wuppertal.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche in dieser Stunde mit Pascal Biesenbach. Unter anderem, wir haben schon über den Arenberg gesprochen, du machst ja total viel. Du bist auch Gründungsmitglied des Fördervereins zur Bundesgartenschau. Die soll ja 2031 nach Wuppertal kommen. Warum bist du dafür?
Ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, sich jetzt 10 Jahre nochmal weiter darauf vorzubereiten, einfach mal wieder Gastgeber zu sein und den Rest der Republik mal erleben zu lassen, was für eine unfassbar tolle Stadt wir haben. Also wir haben im Rahmen der BUGA Plus so viele Möglichkeiten, wo sich eben, wir hatten vorhin über die Quartiere gesprochen. Du sagtest es gerade, ne? Wir sind ja auch irgendwie eine faire Stadt, wir haben die GEPA hier. Wir haben so viele wunderbare Akteure hier, die jetzt 10 Jahre Zeit haben zu sagen, alles klar, dann lass uns doch mal Projekte bauen und nach vorne gucken und sagen, wenn wir 2031 so viel Besucher hier haben, dann zeigen wir mal, wie Stadtentwicklung, wie Quartiersentwicklung so bottom-up funktioniert und dann lass uns doch mal den Rest der Republik in Staunen versetzen.
Das willst du versuchen. Wir sprechen gleich genauer drüber, was du so von den einzelnen Projekten hältst, was ihr auch noch plant jetzt als Förderverein. Theoretisch habt ihr ja jetzt euer Ziel erreicht, ne? Also die BUGA kommt, alles klar, Haken dran. Aber was jetzt? Und das ist eben gleich unser Thema. Wir sprechen noch weiter, machen erstmal Musik hier bei Radio Wuppertal. Mark Forster. Jetzt haben wir gerade schon gesprochen, du bist da großer Fan dieser Gedanke. Was habt ihr denn jetzt eigentlich noch vor? Also erstmal ging es ja darum, hier in Wuppertal die Abstimmung, was? Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass es eben dafür ausgeht und so ist es ja auch passiert. Also es heißt, die Bundesgartenschau kommt im Jahr 2031. Was tut ihr jetzt noch danach? Was ist eure Aufgabe?
Ja, also erstmal, ja ganz, ganz richtig gesagt, war die Freude einfach erstmal groß, dass wir es nach 15 Jahren geschafft haben, dass in Nordrhein-Westfalen mal wieder eine Großstadt, ich sag mal, einen Bürgerentscheid positiv verabschieden konnte. Und da haben uns ja auch alle gesagt, das ist gar nicht möglich. Und erstmal steht jetzt eine Entscheidung und ich glaube, damit haben wir einen Weg für Klarheit schon mal. Und jetzt geht's halt genau darum, den Prozess halt zu begleiten. Wir haben gesagt als Förderverein, wir kümmern uns darum, dass wir auch in die Mitfinanzierung reingehen. Und wir begleiten, so gut es geht und so gut das gewünscht ist, halt eben auch die ganzen Projekte der Buga Plus und halt eben auch die Stadt, weil wir einfach gesagt haben, lass uns doch in der Buga eigentlich direkt diese Wuppertaler DNA umsetzen, die Stadtverwaltung zusammen mit Unternehmen, zusammen mit Zivilgesellschaft, gemeinsam diese Projekte in Umsetzung reinzubringen. Mhm. Denn ich glaube, wenn wir auf eines zurückblicken können hier in Wuppertal, dann sind das immer wieder die Erfolgsgeschichten. Und da haben wir als Förderverein gesagt, alles klar, dann lass uns doch das Bindeglied sein, ne, zu eben genau den anderen Akteuren, neben halt eben Politik und Verwaltung, die ja ganz wichtig sind an der Stelle, eben die Zivilgesellschaft mit reinzuholen.
Es geht auch um Sponsorensuche, habe ich richtig verstanden?
Genau.
Seid ihr da schon weitergekommen?
Ja, da sind wir auf sehr gutem Wege. Und wir haben ja jetzt im Verlaufe des Monats auch nochmal die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft hier zu Gast in Wuppertal. Mhm. Und werden dann mit denen auch nochmal in die ganzen Details der Buga reinschauen. Und ich glaube, so viel darf man sagen, die finden das auch schon sehr, sehr spannend zu merken, dass sich hier so ein Schulterschluss schon jetzt entwickelt zwischen einem sehr gut aufgestellten Förderverein und der Verwaltung und der Politik. Und die freuen sich tatsächlich darauf, jetzt mit uns in die weitere Planung reinzugehen. Mhm.
Ja, es gibt ja schon einige Pläne, von denen man auch im Vorfeld immer viel gehört hat. Es soll ja auch viel umgebaut werden. Also wir haben eine Seilbahn zum Zoo, über die immer wieder geredet wird. Oder dieses große Ding, diese Hängebrücke über die B7 von der Kaiser zur Königshöhe. Wenn du jetzt dir die Pläne angeguckt hast, was würdest du sagen, was ist so dein Favorit?
Also mein Favorit ist tatsächlich alles, was mit dem Zoo zusammenhängt, weil ich einfach die Pläne von Dr. Arne Lavrenz, diesen Zoo mal so umzubauen und hat, so muss Zoo im 21. Jahrhundert sein. Also kein Mensch möchte mehr von Gittergehege zu Gittergehege gehen, sondern diesem Grundgedanken, lass uns mal eher in Habitaten, in Ökosystemen denken. Dafür müssen wir aber die Flächen größer machen, dafür müssen wir vielleicht auch bestimmte Arten nämlich zusammenbringen. Und dafür müssen wir einen Zoo eher von oben einsehbar machen, weil nur dann können wir uns das erlauben. Und in diesem Kerngedanken zu sagen, okay, das ist eine komplett neue Art, zoologische Gärten zu denken. Mhm. Und das in Kombination halt eben mit einer Seilbahn, die dich raufführt auf die Königshöhe, die einen Anschluss bietet an die Trasseninfrastruktur, ne, womit man dann ja auch bei der Hängebrücke wäre. Da würde ich schon sagen, das ist was, wo ich sehe, das ist stark, das ist eine gute Idee.
Gibt es denn auch was an den Plänen, wo du sagst, so, also wenn ich jetzt könnte, würde ich das anders machen?
Ich würde sagen, auch da pragmatisch drauf zu gucken. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, kann die Hängebrücke vielleicht einen halben Meter breiter sein oder nicht? Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Deswegen würde ich sagen, erstmal dafür sorgen, dass wir die Möglichkeiten haben, sowas umzusetzen und dann einbringen und gucken, wo fehlen uns noch Sachen. Natürlich ist das eine Sache, eine Buga bringt mit sich, dass man bestimmte Kernareale definieren muss. Die liegen jetzt halt im Westen der Stadt.
Vorwinkel haben wir noch mit drin.
Genau, ne? Also wir haben Vorwinkel. Natürlich ist der Aremberg selber ja auch direkt quasi mit Teil involviert. Mhm. Und dann ist es für mich schon wichtig zu gucken, was ist denn eigentlich der Mehrwert für die gesamte Stadt? Deswegen ja dieser Gedanke der Buga Plus, Stichwort Radrundweg, ne, miteinander füreinander Heckinghausen vorhin schon genannt. Also auch da zu gucken, wer sind denn weitere Partner, mit denen man auch fürs gesamte Tal noch Projekte erschließen kann. Mhm. Das ist mir schon wichtig, damit wir am Ende auch ein Gefühl in der gesamten Stadt haben, wo stark dass diese Buga kommt.
Ich glaube, das muss man auch immer wieder erklären. Also inwiefern ist das denn überhaupt noch veränderbar, das, was da steht? Und ja, erstmal die Frage, genau.
Ja, also da ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal zu sagen, es gibt ja auch von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft die klare Aussage, noch keine Buga ist so realisiert worden, wie sie mal geplant wurde. Was halt einfach damit zusammenhängt, bestimmte Untersuchungen, bleiben wir bei der Hängebrücke, die kann ich ja erst machen, wenn ich auch die entsprechenden Mittel dafür habe, zum Beispiel mal wirklich Tiefenbohrungen zu machen, um zu schauen, kriegen wir das Fundament da verankert. Das sind, glaube ich, Sachen, die muss man jetzt auch abwarten und deswegen kann sich eine Buga schon im Verlaufe der nächsten Jahre auch weiter verändern. Aber entscheidend ist ja, dass man erstmal mit einem plausiblen Case rangeht. Das ist ja eigentlich so wie bei jeder Unternehmensgründung. Das Erste, worauf die Banken schauen, ist der Business Case erstmal plausibel. Und alle wissen, dass der sich aber dann organisch weiterentwickelt, wenn man in der Realität des Arbeitens ist.
Was ich immer finde, ist so ein Mittelding. Also einerseits wirkt das noch total weit weg, ne? Es ist in 9 Jahren jetzt. Andererseits sind die Pläne noch teilweise so lose, dass man immer sagt, ah, da können wir noch dran arbeiten und da schauen wir mal und da müssen wir mal gucken, dass man denkt so, ja, aber große Bauprojekte, die brauchen ja auch ihre Zeit. Also ist es jetzt schon stressig im Hintergrund oder ist der Eindruck richtig, dass es so langsam vorangeht?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe vor kurzem den ganz wichtigen Satz gehört aus Gesprächen mit der Verwaltung. Es ist 5 vor 12. Und ich finde, das ist auch wichtig, das zu sehen. Solche Großprojekte, da 9 Jahre klingen so unglaublich viel, aber was da im Hintergrund alles juristisch, was da stadtentwicklungstechnisch, was da alles verkehrstechnisch geplant werden muss, damit das auch sauber läuft, da muss man schon sagen, das ist jetzt auch etwas, wo alle Akteure wissen, wir müssen uns jetzt tatsächlich beeilen, wir müssen die Ressourcen ranschaffen. Und da sind 9 Jahre ein relativ geringes Zeitfenster.
Könnte das denn noch schief gehen, dass man am Ende da steht, so, oh, jetzt nur noch 2 Jahre, mit der Hängebrücke wird nichts mehr?
Nee, also da sind wir tatsächlich früh genug für dran. Auch das sind ja wirklich gute Vorgespräche. Da muss man auch an der Stelle mal sagen, die Verwaltung unserer Stadt hat bis hierhin einen unfassbar guten Job gemacht. Die haben wirklich frühzeitig auch Gespräche geführt, zu gucken, wann wäre ein gutes Jahr für uns. Also nicht noch in den 20ern, weil alle Akteure gesagt haben, ja, das wäre schön, das wäre ein bisschen näher, aber das bringt auch zu viel Risiko mit sich. Und 2031 ist ja jetzt nicht eine luxuriöse, aber doch eine sehr gute Vorlaufzeit. Und wenn ich mir anschaue, wie auch die ressortübergreifende Arbeit, auch die Interaktion mit dem Förderverein läuft, kann ich nur sagen, die Akteure, die da zusammenkommen, die wollen, die sind auch alle gewillt, ich sag mal, mehr reinzugeben, als man normalerweise erwarten würde. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir einen richtig guten Prozess sehen werden.
Okay, ja, ich bin gespannt. Wir werden da sicher noch viel von hören in Zukunft, wenn es jetzt auch diesen Monat direkt weitergeht. Pascal Biesenbach ist bei mir noch bis 11 Uhr im Elbertalk. Let it rain down. Alle Farben ist es bei Radio Wuppertal. Ihr hört den Elbertalk, unser großes Interview am Sonntag. Und ich spreche mit Pascal Biesenbach, unter anderem Vorstandsmitglied beim Aufbruch am Arrenberg. Wir haben gerade drüber geredet, ob man sagen kann, Herzensprojekt, der Salatcontainer. Das ist so ein ganz spannendes Projekt, wo tatsächlich in einem Container Salat angebaut wird. Den kann man auch kaufen. Ne? Den gibt es zum Beispiel im Akzenter an der Steinbecker Meile. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was ist das Besondere, was da getan wird?
Ja, das Besondere ist, dass wir auf einem ganz, ganz, ganz kleinen Raum, also jeder kennt ja die Nachrichtenbilder von diesen Schiffscontainern, genau einen solchen, der steht halt hier am Arrenberg. Und ich meine, der hat eine Grundfläche von 28 Quadratmetern. Und da schaffen wir es im Monat 1,5 Tonnen Salat drin zu produzieren. Also wirklich mal zu gucken, wie sieht eigentlich zukünftige Lebensmittelproduktion aus, damit wir regional haben und damit wir alle versorgt bekommen.
Wir haben hier bei Radio Wuppertal auch schon mal drüber berichtet und dann ist der Reporter mal reingegangen und man sieht halt, da wächst der Salat aus den Wänden, ja, ne? Von oben, unten, rechts, links. Ja. Also da wird auch der ganze Platz genutzt,
ja,
quasi.
Also
ne?
es geht darum, so wasserschonend wie möglich und so platzschonend wie möglich. Und ich meine, das sind halt auch Fragen, wenn man nach vorne guckt. Wir werden auch einen anderen Umgang mit Wasser erlernen müssen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, jetzt frühzeitig schon mal zu gucken, wie geht man mit Grundfläche um, weil davon können wir halt auch, wir können Erde nicht verdoppeln. Und wie gehen wir Wasser um?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Das merkt man ja jetzt auch den Klimawandel, wenn man zum Beispiel sieht, wie der Rhein, wie trocken der ist. Mhm. Also das ist ja auch, sind ja Dürreperioden, die durchaus auch hier in Deutschland und hier in Wuppertal auch ankommen. Ne? Und das ist deswegen auch ein großes Thema. Jetzt dieser Salatcontainer, der steht bei der ehemaligen Villa Media und jetzt braucht ihr einen neuen Platz, ne?
Genau, richtig. Da die Villa Media ja jetzt eine neue Nutzung bekommt, brauchen wir jetzt auch einen neuen Stellplatz für diesen Container. Und insofern, ich hatte gerade mal freundlich angefragt, ob ich vielleicht mal nach Wuppertal die Frage aussenden darf. Ein kleiner Suchaufruf, genau. Wer also Platz hätte für einen kleinen, geschmeidigen Überseecontainer und irgendwo einen Wasseranschluss und Stromanschluss hätte, gerne bei uns melden beim Aufbruch am Arrenberg. Wir suchen gerade aktuell noch einen neuen Standort für ein sehr spannendes Projekt und wir würden auch in Salat bezahlen.
Sehr, sehr gut. Du bist so aktiv in Wuppertal. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Interviews. Hast du heute Morgen schon erzählt, dass du die Stadt lieben gelernt hast. Ne? Was wünschst du dir in Zukunft für die Stadt?
Ich wünsche mir eigentlich, dass wir diesen Wuppertaler Weg weitergehen. Ich finde das so, so beachtlich. Als ich 2006 das erste Mal hergezogen bin, habe den Leuten gesagt, wo wohnst du in Wuppertal? Dann war es immer, oh mein Beileid, das ist ja ganz furchtbar. Und mittlerweile kommt so von außen die Rückmeldung, so, oh Wuppertal, erzähl mal, bei euch geht so viel. Und davon mehr und davon noch mehr auch in allen Teilen der Gesellschaft hier zu spüren. Weil ich habe es gestern gerade zweimal gehört, wir hatten ja einen Viertelklang hier im Arrenberg und alle sagten so, boah, Wuppertal ist schon irgendwie wie Berlin. Und ja, es ist wie Berlin und es ist eine unglaublich lebenswerte, vielfältige Stadt und davon einfach mehr.
Ich sage immer, wie Berlin vielleicht auch ein bisschen besser.
Das finde ich gut.
Radio Wuppertal hier, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.